Ich denke, wir alle kennen irgendwie so Momente, wo man selber denkt, also jetzt ist alles nicht mehr gut. Jetzt ist alles futsch dahin, wo man am liebsten eigentlich aufgeben möchte, alles hinschmeißen, wo man eigentlich nur noch das Gefühl hat, also jetzt kann ich nur noch weinen. Und oft sind eigentlich solche Momente, also zumindest habe ich es auch so schon erlebt, dass sie kommen, nachdem man etwas Schönes erlebt hat, nachdem man glücklich war, nachdem man eigentlich das Gefühl hatte, jetzt ist alles schön, jetzt ist es, so möchte ich es gerne immer haben. Und dann kommt irgendetwas, was man hört, was man sieht, was man erlebt. Und das ändert alles. Alles ist dann anders. Und da kann einem dann auch der Gedanke so kommen, also ich glaube, heute wäre ich am liebsten gar nicht aus dem Bett ausgestiegen, sondern im Bett geblieben. Also dieser Tag, den hätte ich nicht gebraucht. Und wenn dann sich diese unschönen Dinge mehren, wenn es immer noch mehr dazu kommt und man das Gefühl hat, es endet nie, dann kann wirklich das Gefühl kommen, als jetzt wird alles nur noch schlimmer. Es gibt keine Zukunft mehr. Und wenn es so weitergeht, dann ist bald alles aus. Aber eigentlich möchte man das eigentlich ja gar nicht. Man möchte nicht, dass es so endet, sondern möchte eigentlich wieder diesen schönen Zustand zurück. So wechselbar der Gefühle kann man erleben. Und das ist normal. Das kann jeder von uns immer und immer wieder erleben. Selbst Christus hat auch solche Wechselbäder der Gefühle erlebt. Bei ihm kann man das auch entdecken. Ein Ort, wo man es entdecken kann, ist im Lukas-Evangelium, im Kapitel 19, in den Versen 41 bis 48. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle Bewohner werden getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du auch die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er die Händler hinauszujagen und rief, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag sprach er im Tempel zu den Menschen, obwohl die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes nach einer passenden Gelegenheit suchten, ihn umzubringen. Noch konnten sie gegen ihn nichts unternehmen, denn die Menschen folgten Jesus überall hin und achteten auf jedes seiner Worte. Schon spannend, was da in diesem Bibeltext drin geschieht. Da werden eigentlich von Emotionen pur berichtet. Und man könnte eigentlich, wenn jetzt da nicht von Jesus es sich handeln würde, da könnte man sagen, also da tickt jemand aus, da rastet jemand aus, da hat sich nicht im Griff. Also, was war denn da los, dass Jesus solche Emotionen zeigt? Eigentlich sind es zwei Dinge. Erstens, dass Jesus um Jerusalem weint. Und zweitens dann, dass Jesus um oder in Jerusalem wütet oder streitet. Aber schauen wir zuerst mal den ersten Punkt an. Dass Jesus halt eben wirklich um Jerusalem weint. Der Emotionenwechsel von fröhlich zu traurig ist auch da, wenn man die Verse vor uns im Bibeltext liest. Denn da könnte man wirklich sagen, in diesen Versen, die vorangehen, da wird ein Fest gefeiert. Da wird gefeiert, dass der König nach Jerusalem kommt. Der Einzug von Jesus Christus nach Jerusalem. Die Leute haben ihn da bejubelt, ihn gefeiert, haben Palmzweige hingelegt. Sie haben ihm zugerufen, zugejubelt und gesagt, gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Und dann haben sie noch dazugefügt, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Das haben sie alles zu Jesus gesagt und das stimmt auch alles. Es ist alles korrekt. Und so wird wirklich dieser Einzug von Jesus zu einem Triumphzug. Es ist etwas Schönes. Und da können selbst die Pharisäer nichts dagegen tun. Sie werden da in ihre Schranken gewiesen. Aber dann, als Jesus auf dem Ölberg steht und auf die Stadt sieht, da kommen ihm die Tränen. Er fängt an zu weinen. Und an dem Ort, wo man denkt, dass da früher Jesus gestanden ist, da steht heute eine Kapelle. Die Kapelle hat den Namen Dominus Flevit. Das heißt übersetzt, der Herr weint. Jesus weint. Bekannt ist diese Kapelle wegen diesem Rundbogenfenster, welches hinter dem Altar steht, mit einer wunderbaren Sicht auf Jerusalem, auf die Altstadt und auch auf den Tempelbereich oder jetzt heute da, wo die Moschee steht. Es ist wirklich ein wunderbarer, gewaltiger Blick, den man da hat. Sicher, jetzt Jerusalem hat vor 2000 Jahren anders ausgesehen. Aber wenn man so den Berichten, die es gibt, über Jerusalem in der damaligen Zeit, da darf man wissen, das war auch ein gewaltiger und imposanter Anblick. Da konnte man auch Häuser sehen, Paläste und natürlich dann den Tempel. Und der Tempel, der war auch vergoldet. Also es gibt wirklich Beziehungsflächen zur heutigen Zeit. Und bei dem Anblick kommen jetzt Jesus die Tränen. Aber wieso weint Jesus? Das könnte man sich fragen. Wegen Rührung? Wegen Ehrfurcht? Er steht vor dem Ort, der ihm viel bedeutet. Und nicht nur ihm, sondern auch jedem Juden. Aber Jesus weint nicht, weil er da Freude hat, sondern er weiß, diese Stadt, die wird sterben. Trotz all diesem äußeren Glanz und diesem imposanten Anblick ist diese Stadt trübe. Jerusalem, wo er als König begrüßt wurde, wo er so bejubelt wurde, diese Stadt wird untergehen. Diese Stadt, welche den wunderschönen Namen trägt, Jerusalem, was eigentlich so viel von der Sinnbedeutung hat wie Stadt des Friedens oder die Stadt, die den Frieden schaut. Und die erkennt nicht oder sieht nicht den Friedenskönig, der da ist. Vorher haben sie zwar zugejubelt, sie haben gesagt, ja, jetzt ist der Friede da. Aber es waren irgendwie nur Worte. Und Jesus weiß, er wird in dieser Stadt sterben. Er wird da verraten werden. Und Jesus weint, weil sein Besuch auch ein Gericht ankündigt. Ein Gericht von Gott. All diese Menschen in der Stadt, in die ganze Stadt, hat die Chance noch umzukehren. Aber Jesus weiß ganz genau, sie werden es leider nicht wahrnehmen. Sie sind verstockt, sie bleiben bei ihren Ansichten und kehren nicht um. Und so geschieht es dann auch 40 Jahre später, wo dann die Römer Jerusalem zerstört haben. Eigentlich quasi dem Erdboden gleichgemacht haben. Das alles sah Jesus. Und das tut ihm weh. Denn diese Stadt, das ist nicht einfach irgendeine Stadt, sondern es ist die Stadt von Gott. Die auserwählte Stadt seines Vaters. Dazu kommt noch, dass jemand mal gesagt hat, wo geweint wird, wird auch geliebt. Und das trifft auch auf Jesus zu. Seine Tränen kommen aus seiner Liebe zu der Stadt, seiner Liebe zu jeder Person, die in dieser Stadt drin wohnen. Er liebt sie, auch wenn sie ihn nicht anerkennen, wenn sie ihn nicht erkennen. Und Jesus schreit da nicht im Zorn, nieder mit dieser elenden Stadt, sondern er weint. Jesus brüllt nicht aus Hass, Tod meinen zukünftigen Mördern, sondern er weint. Jesus ruft nicht nach Strafe oder sagt, haha, das, was da kommt, das geschieht euch recht, sondern er weint. Er weint, weil er liebt. Am liebsten hätte er, dass die Menschen den Frieden erkennen, dass sie umkehren wieder zu Gott, dass sie ihm nachfolgen, dass sie in ihm, Jesus Christus, den Frieden Gottes sehen, wahrnehmen und anerkennen. Und doch weiß er und sagt es auch, es ist vor deinen Augen verborgen. Die Stadt versteht es nicht und deswegen weint Christus. Als er die Stadt sieht, an dem Ort, wo diese Kapelle ist. Aber wenn man so dieses Fenster anschaut, da kann sich einem auch eine andere Frage aufdrängen. Was wäre, wenn jetzt in diesem Fenster nicht Jerusalem zu sehen wäre, sondern Schatten? Was wäre, wenn in diesem Fenster ich oder du zu sehen wäre? Wie würde sich dein Leben Jesus darstellen? Würde Jesus um dich weinen? Eine Annette von Droste-Hülshoff hat ein Gedicht geschrieben über den weinenden Christus. Und das beginnt so. Mein Jesus hat geweint um seine Stadt. Ach, auch gewiss um mich hat er geweint. Jetzt ist uns Jerusalem ganz nah. Und was Jesus zu Jerusalem gesagt hat, zu dieser Stadt, das betrifft auch dich und mich. Es betrifft uns. Erkennen wir den Friedenskönig? Erkennen wir, dass Christus der Friede ist, den wir in unserem Leben drin brauchen, wonach wir eigentlich streben sollen, wonach wir die ganze Zeit suchen? Haben wir diesen Frieden angenommen und sind Kinder von Gott? Und sind wir uns dem auch bewusst, dass Gott sogar in unseren Herzen drin wohnen will, dass er da seinen Platz hat? Wie? In seinem Tempel? Und verhalten wir uns entsprechend? Wie Jesus um Jerusalem geweint hat, weint er auch um seine Gemeinde, weint er um jeden Christen. Denn eben, wo geweint wird, da wird auch geliebt. Aber Jesus, er bleibt nicht nur beim Weinen, damals bei Jerusalem. Denn Jesus streitet oder wütet in oder um Jerusalem. Jetzt in dem nachfolgenden Vers oder nachfolgenden Versen oder im Anschluss an den Ölberg ist er im Tempel. Auf der anderen Talseite. Das kann man sich eigentlich so vorstellen von der Distanz her. Das ist so nah, wie wenn man vom Fußballplatz dann rüberläuft zur Gesamtschule. Das ist etwa so diese Distanz und auch die Höhendifferenz. Und da im Tempel schreitet er zur Tat. Er räumt den Tempel auf und wirft diese Händler hinaus. Aber wieso macht das Jesus? Dazu ist es eigentlich gut zu wissen, dass der Tempel in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Auf diesem Bild hier sieht man da nochmals so eine Ansicht, wie Jerusalem damals ausgesehen hat. Hier auf der Seite drüben, da wäre der Ölberg gewesen, im Tal, und dann hier der Tempelbezirk. Es ist ein riesiger Bezirk, wo dann in der Mitte halt der eigentliche Tempel steht. Und dieser äußere Bereich, der hier nicht dargestellt ist, mit den Treppen hier oder diesem äußeren Rand, das ist da, wo sich die Heiden aufhalten dürfen. In die inneren Räume, da dürfen die nicht rein. Dann in diesem Vorhof, das war dann der Bereich von den Frauen. In dem Bereich, da durften dann die Männer sein. Und dann noch näher ans Allerheiligste war der Bereich, wo die Priester waren. Und dann gab es noch halt eben der letzte Bereich, das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein durfte. Und die Händler, die waren eigentlich nur hier draußen in diesem Vorhof, da wo auch die Heiden sein durften. Und ihre Tätigkeit, die wurde eigentlich gebraucht für den Betrieb des Tempels. Es war nötig, denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass die Leute, die hingehen, ein Opfer bringen können, weil diese ganzen Opferanweisungen, die es gibt in der Bibel drin, da wird berichtet, dass man solche Tiere opfern soll oder jenes und dies, und das alles hinzuschaffen, wäre viel zu komplex gewesen. Also wieso hat jetzt Jesus die Templer hinausgetrieben, die Händler? Ich denke, aus zwei Gründen hat er das sicher gemacht. Erstens, es ist sehr schwierig, neben Geschäftstätigkeiten beten zu können. Denn wenn man sich vorstellt, mit was halt eben diese Händler gehandelt haben, dann kann man sich schnell vorstellen, dass da ein Riesenlärm gewesen sein muss. Weil diese Händler haben ja eben mit Tieren gehandelt oder auch mit Geld. Und das ist nicht einfach nur so ein leises Geschäft, wo man etwas gibt und dann etwas leise bekommt. Und der Lärm, der stört eigentlich oft. Der stört einem oft, wenn man beten will. Wenn man so richtig bei Gott zur Ruhe kommen will, dann ist das fast nicht möglich. Man kann zwar im Lärm sicher mal ein Stoßgebet sprechen, das ist gut möglich, aber wirklich bei Gott zur Ruhe kommen, wenn es ringsrum hektisch ist und laut ist, ich persönlich finde es sehr schwierig. Der zweite Grund wird die fehlende Frömmigkeit gewesen sein von den Händlern. Ich vermute stark, die Händler, die hatten halt eben als erstes im Sinn, Geschäfte zu machen, Gewinn zu haben, etwas verkaufen zu können und einen Verdienst zu haben. Halt eben Geld zu machen. Und sie haben da weniger an Gott gedacht. Und auch das, dieses Denken ist störend, was selbst einen Einfluss haben kann zu den anderen Menschen, die da nur kommen und gar nicht selber handeln. Als ich vor, was war es jetzt, etwa 2 oder 3 Jahren die Israelreise gemacht habe, habe ich auch so etwas kennengelernt. Und zwar waren wir in Bethlehem und da wurde rings um die Geburtskirche, also da an dem Ort, wo eigentlich Jesus geboren sein sollte, da ist ein riesiger Kommerz. Man merkt wirklich, all diese Leute, die da sind, die machen ihr Geld mit all den Besuchern. Die wollen Geld verdienen. Und Ruhe habe ich da nicht gefunden. Anders hingegen habe ich es dann erlebt an der Tempelmauer. Oder das Stück, was man heute so die Klagemauer kennt. Da war es fühlbar. Die Menschen, die dort sind, die wollen beten. Es war so wie eine Art heilige Atmosphäre. Und ich meine, auch da gab es 2, 3 Geschäfte, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich die eigentlich gar nicht so richtig registriert habe. Aber ich meine, es gab da 2, 3, aber die haben mit ihren Sachen nur unterstützt. Sie waren unterstützend da und man hat sie eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Hat unterstützt, wenn jemand etwas vergessen hat, zum Beispiel eine Tora oder so etwas brauchte, dass man da sich etwas kaufen konnte. So haben eben die Händler in Bethlehem oder damals in Jerusalem das Wichtigste aus dem Blick verloren. Die Begegnung mit Gott. Und so war der Tempel, als Jesus gekommen ist, wie zweigeteilt. Das eine, wo Geschäfte gemacht wurden und Gott eigentlich fast verdrängt wurde, und dann so der innere Bereich, wo es vielleicht noch man ein bisschen Ruhe finden konnte. Und das konnte Jesus nicht akzeptieren, weil der ganze Tempel war der Wohnsitz von Gott. Und da räumt er auf. Er fängt an, den Tempel in Ordnung zu bringen. Dabei geht es ihm nicht darum, dass er jetzt da ein Gebäude in Ordnung bringt, dass da wieder alles Recht und Ordnung herrscht und da alles wieder in Ordnung ist, sondern was er in Ordnung bringen will, ist eigentlich die Herzen von den Menschen. Dass halt eben wieder diese Herzen von all den Menschen, die dort sind, für Gott schlagen und nicht, dass andere Dinge wichtiger sind. Erinnern wir uns nochmals daran, dass unser Herz der Wohnsitz von Gott ist, der Tempel von Gott. Und auch da reinigt Jesus in diesem Tempel drin. Aber was reinigt er bei uns? Vielleicht reinigt er den Hang an materiellen Dingen. Weil es gibt Menschen, die hängen zum Beispiel sehr stark an ihrem Auto, wo das Auto fast ein Heiligtum ist. Oder wo das Haus das Wichtigste im Leben drin ist. Es kann aber auch sein, dass er reinigt den Hang zu technischen Geräten. Wie zum Beispiel, dass man so öfters auch sieht, so bei Smartphones, wo Leute nur noch die ganze Zeit am Smartphone hängen. Oder der Hang nach Geld. Oder da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Was aber bei jedem von uns reinigen wird, ist die Ich-Bezogenheit. Der Egoismus, den wird er korrigieren. Und zeigen, bei aller Selbstliebe, die auch gut ist und wichtig ist, soll und muss Gott immer an erster Stelle stehen. So räumt Jesus bei uns auf. Und zwar wird er das bei jedem von uns ganz individuell machen. Bei jedem an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle. Und so sind wir auch angewiesen, dass Jesus uns hilft. Hilft zu erkennen, wo bei uns die Sachen sind, die ausgeräumt werden müssen. Dass er unsere eigenen Augen öffnet und wir sehen können, so wie er es eigentlich bei Jerusalem getan hat damals. Nur, dass wir es dann auch verstehen und akzeptieren können und uns von ihm, von Jesus korrigieren lassen, damit er nicht umsonst um uns weint oder in uns drin streitet. Amen.